Alltag und Verbrechen. Ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes über Neukölln im Nationalsozialismus. Wir, das sind wie immer Alexander Valerius
und Konstantin Horst.
Ja, und heute sind wir zeitlich schon in den Kriegsjahren. Wir reden über zwei Themen, die eng zusammenhängen. Rüstungsproduktion, Produktion für den Krieg hier in Neukölln und den Einsatz von Zwangsarbeitern. Und ich muss sagen, das war ein Thema in der Recherche, das hat nochmal sehr gekratzt an diesem Bild, das ich ursprünglich von Neukölln hatte, so dieser rote, widerständige Arbeiterbezirk. Und ich meine, Konzi, du bringst jetzt viel Material mit für diese Folge, man könnte das so zusammenfassen, ein Spaziergang durch Neukölln in diesen Jahren hätte in einem Hinterhof beginnen können, wo SS-Uniformen genäht werden, vorbei an einem Lager an der Hauptstraße, wo ausgemergelte Sklavenarbeiter aus halb Europa zusammengefercht sind, die im Neuköllner Untergrund Flugzeuge zusammenbauen, die halb Europa in Schutt und Asche legen, um dann an der Oberfläche wieder auf Firmen zu stoßen, die ganz direkt eingebunden sind in den Holocaust. Also es ist eine düstere Geschichte. Bevor wir uns aber diese einzelnen Tatorte näher anschauen, ist es vielleicht gut, wenn wir erstmal mit einem strukturellen Blick anfangen. Wie ist denn so die Unternehmensstruktur hier in Neukölln gewesen, Konsti?
Ja, also es gibt grundsätzlich wenig Großindustrie. Es gibt einige wenige Großbetriebe, die wir uns auch, wo wir uns ein Beispiel mal angucken können gleich auch. Der Großteil des Neuköllner Gewerbelebens sind aber Kleinbetriebe oder auch mittelständische Betriebe. Und was ein großer Unterschied ist zur heutigen Zeit, ist, dass die ganz eng an den Wohnvierteln liegen. Also es gibt keine extra Gewerbegebiete, sondern in jedem Hinterhof gibt es Betriebe. Dort werden Dinge produziert. Also es gibt eine große Vermischung zwischen Wohnort und Arbeit.
Das heißt, die Leute, die an so einem Hof wohnen, die hören, was passiert, die sehen, was
da
passiert.
Die hören Hammerschläge auch den ganzen Tag und so. Es muss also auch eine ganz andere Geräuschkulisse damals im Bezirk beherrscht haben. Ja.
Jetzt hast du die Großbetriebe kurz schon angesprochen. Ich denke, gerade so am Kanal hat es da ja doch ein paar gegeben.
Der Wasserweg ist natürlich gut, um Materialien zu transportieren. Dort liegt zum Beispiel die Firma NCR in der Thiemannstraße. Da gibt es auch heute noch ein großes Gebäude, das steht auch noch.
NCR steht für?
National Cash Register, also ursprünglich eine amerikanische Firma, die sich dort 1920 ein Werk baut. Und in diesem Werk werden erstmal Registrierkassen produziert. Das sind also so Kassen, wie man die in so einem Tante-Emma-Laden sich vorstellen kann. So eine Kasse, die klingelt, wenn man sie aufmacht und mit der man dann also Geld abrechnen kann.
Okay, ein Neuköllner Großbetrieb, aber hätte ich jetzt gedacht, ist sehr unverdächtig im Nationalsozialismus. Was wollen die Nazis mit Registrierkassen?
Ja, also 1934 fusioniert diese amerikanische Firma mit Krupp. Das Werk geht also auch in die Hände von Krupp Registrierkassen GmbH. Die produzieren erstmal auch weiter Registrierkassen, die braucht man auch im Dritten Reich. Aber in Kriegszeiten wird dann die Produktion umgestellt auf Rüstungsproduktion. Und man muss sagen, es ist ein ziemlich großes Werk. 2500 Mitarbeiter haben in den 30er Jahren dort gearbeitet auf 50.000 Quadratmeter Fläche.
Du sagst Rüstungsproduktion, also was wird da konkret gebaut?
Ja, ich weiß, dass dort Zünder für Bomben gebaut werden, auch Maschinenpistolen und wohl auch noch andere Rüstungsgüter.
Und wie sieht das dann aus mit dem Fortschreiten des Krieges?
Ja, mit der Zeit geht der Firma gehen die Arbeitskräfte aus, denn es werden ja immer mehr Männer zum Krieg eingezogen, müssen an der Front kämpfen, fremde Länder überfallen. Und man braucht also neue Arbeitskräfte. Deswegen geht man ab 1942 dazu über, ausländische Arbeitskräfte einzusetzen. Es entsteht ein kleines Barackenlager an der Sonnenallee. Aber über dieses Lager ist eigentlich heute so gut wie nichts bekannt. Das ist, es soll dort unbewacht gewesen sein. Es sollen dort Frauen aus Osteuropa gelebt haben. Aber mehr wissen wir eigentlich nicht. Auch die Angaben über die Zahlen schwanken sehr stark. Manchmal hört man 400, manchmal hört man 800.
Besser informiert sind wir über eine zweite Phase genau. in diesem Lager.
Im September 1944 wird dieses Lager umgewidmet und dann kommen 500 jüdische Zwangsarbeiterinnen dort unter. Und wenn man hört, wo die herkommen und was die für eine Vorgeschichte haben, das ist wirklich der absolute Horror.
Was hatten die hinter sich, als sie noch
genau, in Köln? Genau, die waren inhaftiert im Ghetto Lodz im besetzten Polen. Dort hatte NCR während des Krieges eine Zweigstelle errichtet, hat also damals schon die jüdischen Ghettobewohner dort in Polen ausgebeutet. Nun wird dieses Ghetto geräumt im August 1944 und alle Bewohner werden nach Auschwitz deportiert, nach Auschwitz-Birkenau. Und ja, die meisten werden sofort ermordet und vergast. Manche werden aber auch selektiert. Und einige dieser selektierten Jüdinnen, die kommen zurück nach Deutschland und kommen hier nach Neukölln in dieses Lager.
Also kann man sagen, ist das ein KZ an der Sonnenallee?
Ja, man könnte sagen, es ist ein KZ, denn es ist tatsächlich auch ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Also die SS übernimmt jetzt auch die Verwaltung dieses Barackenlagers an der Sonnenallee. Ja, die Insassen sind hauptsächlich Polinnen zwischen 18 und 42 Jahren.
Und fangen wir mal an mit den Arbeitsbedingungen bei NCR. Wie muss man die sich vorstellen für die Zwangsarbeiter?
Ja, also es ist ja Rüstungsarbeit, es ist schwere, ja, schwere Metallarbeiten führen die Frauen da durch. Es werden Flugzeugteile produziert, die müssen verzinkt werden. Das ist eine Arbeit, die ja, unter einer großen Hitze stattfindet. Und man muss dazu wissen, zum einen sind die Schichten sehr lang, bis zu 12 Stunden am Tag, und zwar auch im Wechsel, Tag- und Nachtschichten. Und gleichzeitig gibt es aber auch keinerlei Arbeitsschutz. Wir wissen, dass es zu Verbrennungen kam, dass sich einige Arbeiterinnen dort an den Maschinen verletzt haben. Sozusagen mit dem heutigen Arbeitsschutzstandards hat das damals alles nichts zu tun.
Das ist sicherlich erheblich schlechter als der Arbeitsschutz der deutschen Belegschaft. Und wie ist die Versorgungslage dieser Frauen?
Ja, die ist auch katastrophal. Diese Baracken, in denen die leben, die sind unbeheizt. Das Essen, was sie bekommen, ist eine Tagesration von 125 Gramm Brot. Ja, also,
ne? Bei 12 Stunden schwerster körperlicher Arbeit.
Sie kriegen noch eine dünne Suppe, aber viel mehr ist es nicht. Und auch die hygienischen Bedingungen müssen furchtbar gewesen sein, denn wir wissen, sie durften sich nur einmal in der Woche mit kaltem Wasser waschen. Und was die Lebensumstände nochmal sehr viel dramatischer gemacht hat in diesen Lagern, ist, dass es ja keinen Luftschutz gab. Also du weißt ja, Berlin wurde bombardiert im Zweiten Weltkrieg, Neukölln vielleicht etwas weniger als andere, als die Innenstadtbezirke oder andere Bezirke, aber auch hier sind viele Bomben gefallen. Und während ja die deutschen Mitarbeiter sich im Keller flüchten konnten oder zum Teil auch in Bunker, hatten diese Frauen, diese Jüdinnen, die in diesem Lager gelebt haben, keinerlei Möglichkeit für Luftschutz. Sie hatten also eine Grube, in die sie sich legen konnten, aber das ist natürlich kein Schutz. Und tatsächlich ist es auch so, dass es das Ende dieses Lagers, es wird komplett bei einem Luftangriff zerstört.
Das ist eine doch sehr bedrückende Geschichte. Was ich besonders düster finde, wenn man sich diese Ecke mal vorstellt, also da ist gleich um die Ecke ist da eine Schule, wo sich hier auch der Schulweg vieler Kinder dran vorbeiführt. Es ist da an der Sonnenallee, ne? Da ist auf der anderen Seite diese fünfstöckigen Wohnhäuser. Das heißt, wer in den oberen Stockwerken wohnt, sieht ja wirklich alles, was da passiert. Und wir sind in unseren Recherchen sogar drauf gestoßen, dass sich da Menschen beschwert haben, so Tenor in etwa, sie wollen das gar nicht sehen müssen. Ja, man könnte doch sagen, ein KZ im Herzen Neuköllns, sehr erschütternd, aber vielleicht ist NCR ja auch wirklich ein Sonderfall. Also wir haben ja gesagt, es gibt nur wenige Großbetriebe in Neukölln. Schauen wir noch mal ein bisschen mehr in die Breite. Welche Betriebe haben denn hier überhaupt Zwangsarbeit eingesetzt?
Ja, also man muss sagen, in der Kriegszeit war es so, dass faktisch fast jeder Betrieb Zwangsarbeit eingesetzt hat. Und man muss auch sagen, es bestand dazu sogar eine gewisse ökonomische Notwendigkeit. Also es herrschte Zwangswirtschaft. Es gab strenge Planvorgaben, die der Staat vorgegeben hat, die man einhalten musste als Firma. Und dadurch, dass die Arbeitskräfte auch immer weniger geworden sind, haben wirklich viele auf Zwangsarbeiter zurückgegriffen. Das soll nichts entschuldigen.
Ja, und man muss ja auch sagen, sie haben ja auch große Profite erwirtschaftet mit diesen Arbeitskräften, die ja nicht oder sehr viel schlechter als die deutschen Belegschaften
bezahlt wurden. Und so gut wie jede Firma konnte diese Profite auch in der Nachkriegszeit retten. Ja. Und es gab so gut wie keine Entschädigung.
Jetzt haben wir also diese sehr Struktur in Neukölln mit den vielen kleinen mittelständischen Betrieben. Mhm. Im Allgemeinen ist ja, was das angeht, zum Thema Zwangsarbeit nicht so viel bekannt. Kannst du da ein bisschen was für Neukölln trotzdem sagen?
Ja, wir wissen, dass es in einem Hinterhofbetrieb Wehrmachts- und SS-Uniformen genäht wurden in so einem kleinen mittelständischen Betrieb, aber das ist ein Zufallsfund, über den wir auch nicht viel mehr wissen. Im Flughafen Tempelhof wurden im großen Maßstab Kriegsflugzeuge produziert und in vielen dieser Hinterhofbetriebe hier in Neukölln wurden Halbteile oder Zulieferteile für diese Flugzeugproduktion gefertigt. Da ist sicherlich auch Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen, aber detaillierte Beschreibung haben wir eigentlich nicht.
Es ist ja schon bemerkenswert, wie wenig da bekannt wurde, ne? Weil, wir haben ja schon gesagt, was da in diesen kleinen Betrieben, in den Höfen passiert, das sehen ja die Leute, das hören ja die Leute, das kann man ja unmöglich geheim halten.
Ja. Und ein ganz interessantes Thema ist auch noch, dass auch in Privathaushalten Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, so als Küchenhilfe oder höhere auch Partei, also NSDAP-Parteigenossen haben sich auch Kindermädchen und so als Zwangsarbeiter angehalten. Aber da wissen wir über Neukölln leider nicht.
Also große Forschungslücken. Kannst du denn eine Zahl sagen, wie viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen mussten denn in Neukölln leben damals?
Das ist in der Form nicht bekannt. Wir wissen, dass es über 100 Unterbringungsorte gibt. Also der Historiker Bernhard Bremberger hat da eine lange Liste aufgeführt. Und das ist also wirklich in vielen Straßen hat es Unterbringungsorte ausländischer Arbeiter gegeben.
Also
das
Barackenlager?
Das reicht von Barackenlagern, aber auch von angemieteten Wohnungen, in denen die untergekommen sind. Teilweise wurden auch Geschäftsräume angemietet, einfach um dort provisorische Unterkünfte für diese Arbeiter einzurichten. Und die Nationalitäten, die führt er auch auf, und die sind ganz breit. Franzosen, Niederländer, Belgier, Polen, Tschechen, Ukrainer, Weißrussen, Italiener aus ganz Europa kamen die Leute hier nach Neukölln.
Und das waren alles Zwangsarbeiter?
Das kann man so nicht sagen. Es ist ein sehr breites Spektrum und es gibt viele Graustufen auch dabei. Manche kamen auch freiwillig oder wurden unter falschen Vorwänden hierher gelockt. Denen hat man große Versprechungen gemacht. Hier, geh nach Berlin, da kannst du ganz viel Geld verdienen. Und dann sind sie hier in einem Barackenlager untergebracht worden und wurden nicht mehr freigelassen. Andere wurden aber auch wirklich gewaltsam verschleppt. Da ist die SS in besetzten Gebieten oder in die Dörfer gegangen, hat die mitgenommen und hierher verschleppt. Und auch Kriegsgefangene mussten Zwangsarbeit leisten. Also man muss da sehr genau hingucken im Einzelnen, was das für Verhältnisse sind.
Wenn man sich jetzt die verschiedenen Betriebe und, sagen wir mal, Akteure anschaut, die in Neukölln Zwangsarbeiter beschäftigen, es gibt die Großen, es gibt die Kleinen. Einer ist mir doch sehr ins Auge gefallen, die Kirche. Jetzt kann man der Kirche im Nationalsozialismus vieles vorwerfen, aber Bomben hat sie ja doch keine gebaut. Also wozu zum Teufel braucht die Kirche Zwangsarbeiter in dieser Zeit?
Ja, als Totengräber. Und das hat zu tun mit dem Bombenkrieg in Berlin. Wir haben also viele Tote, die durch Bombenabwürfe sterben und die müssen irgendwo begraben werden. Das ist nicht nur ein moralisches Problem, sondern zu einem gewissen Grad auch ein hygienisches. Mit den Leichen muss irgendwas passieren. Und also so ein Grab auszuheben ist eine ziemliche Knochenarbeit, eine ziemlich schwere Arbeit und dafür braucht man jede Menge Arbeitskräfte. Und das ist auch ein bisschen außergewöhnlich. Die Kirche hat hier in Neukölln über 100 Zwangsarbeiter als Totengräber beschäftigt und die haben auch in einem Barackenlager gelebt. Das ist tatsächlich das einzige Zwangsarbeiterlager in Nazi-Deutschland, das von der Kirche betrieben wurde.
Ich glaube, ich habe das schon mal die Reste gesehen. Das grenzt so ans Tempelhofer Feld an. So hinten auf so einem Friedhof sieht man so Barackenfundamente.
Genau, das ist so ungefähr auf der Höhe U-Bahnhof Leinestraße. Und da gibt es auch eine kleine Gedenktafel. Die ist allerdings nicht sehr gut sichtbar angebracht.
Wie groß war denn das Lager?
Also 100 Zwangsarbeiter haben dort gelebt. Die kamen aus der Sowjetunion. Ab 1942 war dort also eine Wohnbaracke aus Holz und eine Küchenbaracke eingerichtet, in der die 100 Leute gelebt haben.
Das heißt dann wohl auch sehr beengt zusammengefercht in dieser Baracke. Kannst du noch ein bisschen was sagen über die Lebensbedingungen? Wie, also hat sich ein kirchliches Lager von so einem KZ-Außenstelle unterschieden?
Also Zeitzeugen haben berichtet, dass der Lagerleiter offenbar die Gefangenen verhältnismäßig gut behandelt hat. Das war die evangelische Kirchengemeinde, die dieses Lager betrieben hat. Allerdings arbeitete die auch mit der Gestapo zusammen und die hat die Arbeiter tatsächlich auch brutal geprügelt. Da haben wir auch Zeitzeugenberichte drüber. Und vielleicht hören wir jetzt einfach mal in einem rein. Da kriegen wir vielleicht schon mal einen ganz guten Eindruck.
Ein Zwangsarbeiter berichtet. Im Februar 1944, am 12.02., wurde ich krank. Der Arzt gab mir 3 Tage Arbeitsbefreiung. Während dieser Zeit wurde ich nicht gesund und ich ging nicht zur Arbeit. Der rothaarige Kommandeur kam und forderte mich auf, zur Arbeit zu fahren. Ich erzählte ihm, dass ich krank sei. Er sagte erneut, ich solle zur Arbeit fahren, aber ich gehorchte ihm nicht. Dafür prügelte er mich grün und blau mit einem Stock. In der Polizeiwache in der Hermannstraße verhörte man mich, mit einer Pistole drohend. Am nächsten Tag, den 17.02., kam ich in das Arbeitserziehungslager Großbären.
Also ist ja doch sehr heftig, gewalttätig, die Verhältnisse dort. Ich finde
es auch, ja, schon wenn man krank ist, das wird einem überhaupt nicht zugeschaltet. Also sehr harte Arbeitsbedingungen.
Und es ist ja auch exemplarisch für letztlich alle Zwangsarbeiter in Deutschland. Es gibt immer diese Drohung, wenn man nicht tut, was die deutschen Herren verlangen, dann kommt die Polizei, und auch die Neuköllner Polizei, und letztlich wird man dann halt in Lager eingewiesen, wo man wirklich keine guten Karten hat, da wieder lebend jemals rauszukommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Wir haben auch einen Zeitzeugenbericht, der berichtet eigentlich über einen freundlichen Kontakt zu Neuköllnern. Und da können wir vielleicht auch nochmal in die Quelle jetzt reinhören.
Michail Fedorowitsch Iwaschtschenko. Mit mir arbeitete ein Deutscher. Seine Frau dachte, dass alle Russen Kommunisten sind und Hörner haben, also Teufel sind. Und dieser Deutsche nahm uns mit zu sich nach Hause. Wir durften nicht zusammenfahren, so folgten wir ihm und kamen dann in der Wohnung an. Dort waren seine Frau und seine Tochter. Seine Frau deckte den Tisch und bot uns Essen an und ein Gläschen Cognac oder sowas ähnliches. Es war schön dort. Ich habe der Frau erklärt, dass Kommunisten einen roten Ausweis und keine Hörner haben.
Das ist eine schöne Geschichte, aber man sieht, Kontakte zwischen deutschen und ausländischen Zwangsarbeitern waren streng verboten. Das heißt, sie sind hier durchaus ein Risiko eingegangen, wenn die jemanden herzlich zu sich nach Hause eingeladen haben.
Ja, und auch von deutscher Seite wahrscheinlich schon ein gewisser Mut. Also wir haben aus ein paar Betrieben berichtet, dass es da vorkommt, dass die deutsche Belegschaft den Zwangsarbeitern auch mal Lebensmittel oder so zusteckt, aber solche engen, herzlichen Kontakte sind doch sehr selten geblieben. Dazu muss man sagen, die Zwangsarbeiter ist ja nochmal eine besondere Situation da auf den Friedhöfen. Da arbeiten die ja eigentlich öffentlich und da geben sich ja auch nochmal Kontakte zur Zivilbevölkerung.
Ja, ja, und die haben sie sicherlich auch insofern gebraucht, als es vielleicht auch eine gute Erfahrung ist, dass einem jemand mal freundlich begegnet.
Ja, ja, also ich kenne zum Beispiel Berichte, dass die zum Teil für Angehörige die Grabpflege übernommen haben. Sicherlich auch eine ambivalente Geschichte, weil ordentlich wurden die dafür auch nicht bezahlt, aber haben dann eben doch mal ein paar Lebensmittel oder so extra zugesteckt bekommen und hatten so zumindest doch die Möglichkeit, sich ihre eigene Situation auch etwas zu verbessern.
Also jetzt, wenn wir es im Vergleich sehen zu dem Zwangsarbeiterlager mit den jüdischen Polinnen, sieht man hier, dass es durchaus größeren Spielraum noch gab und mehr Möglichkeiten, sich zum Beispiel die Ration an Essen durch ein bisschen weitere Arbeit aufzubessern. Und man muss aber sagen, diese Arbeit, die die ausgeübt haben, die war auch mit einer großen psychischen Belastung ist die einhergegangen. Und zwar hat man ja den ganzen Tag mit Toten zu tun. Nun kommen ja aber zusätzlich auch noch die Luftangriffe. Und wir haben einen sehr drastischen Bericht von dem ukrainischen Zwangsarbeiter Wassili Kudrenko. Und der berichtet darüber, ja, wie dort sein Arbeitsplatz, der Friedhof, bombardiert wird. Man muss sich das vorstellen, das liegt ganz in der Nähe vom Flughafen Tempelhof. Und der wurde stark bombardiert. Also fallen dort auch die Bomben.
Die schweren Bomben fielen auf den Friedhof und schleuderten die zuvor Begrabenen wieder empor. Leichenteile, Eingeweide, alles auf dem Baum. Schrecklich. Es war ein Horror. Wir Ostarbeiter legten sie in die Gräber zurück. Aber nicht jeder konnte das ertragen, psychisch aushalten.
Also das ist schon, ja, üble Verhältnisse, unter denen da gearbeitet wird. Jetzt fällt mir auf, er spricht davon, wir Ostarbeiter. Das ist ja nochmal eine spezielle Kategorie innerhalb der Zwangsarbeiter. Könntest du dazu noch was sagen?
Genau, also die Nazis haben unter den vielen Zwangsarbeitern, die hier nach Deutschland gekommen sind, nochmal eine strenge Hierarchie eingezogen. Und die Ostarbeiter, das waren Zwangsarbeiter, die aus der Sowjetunion gekommen sind, die gehörten in die zweitunterste Kategorie. Darunter kamen also noch die Juden und die Sinti und Roma. Die wurden wirklich gezielt vernichtet durch Arbeit. Man hat also denen so schwere Arbeitsbedingungen auferlegt, dass die daran sterben mussten. Die Ostarbeiter, ja, hatten auch sehr schwere Bedingungen, mussten auch extra gekennzeichnet sein. Sie mussten ein Dreieck, ein blaues Dreieck auf der Kleidung tragen, auf dem stand Ost, sodass sie also jeder gut sehen konnte. Genau, sie durften ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Es war den Vorgesetzten erlaubt, sie zu züchtigen, und Kontakte zu Deutschen waren streng verboten. Grundsätzlich kann man sagen, Zwangsarbeiter aus östlichen Ländern wurden tendenziell schlechter behandelt als diejenigen aus westlichen Ländern.
Also ein gutes Beispiel für diesen ja wirklich brutalen staatlichen Rassismus, wie der sich auch zeigen konnte in der unterschiedlichen Behandlung von Menschen.
Genau. Vielleicht noch ein Hinweis: Die Leute, die hier in Neukölln, also die Ostarbeiter, die hier in Neukölln Zwangsarbeit leisten mussten, waren auch noch sehr jung. Junge Männer zwischen 15 und 20, also
teilweise. Halbe Kinder, die hierher verschleppt wurden nach Neukölln, ja. Nun kommen wir mal zu einem weiteren Betrieb, in dem auch solche Zwangsarbeiter aus Osteuropa beschäftigt wurden, der ja ungewöhnlich ist, weil er im Neuköllner Untergrund arbeitet. Vielleicht kannst du was zur Firma Henschel sagen.
Genau, die haben auf dem Flughafen Schönefeld Bomber produziert, Kampfflugzeuge, die Bomben abwerfen und damit ja europäische Städte in Schutt und Asche gelegt haben. Die haben während des Krieges, als mehr Bomben gefallen sind, ihre Produktion teilweise in den Untergrund verlegt. Und dafür haben sie das Neuköllner U-Bahn-Netz genutzt. Also der U-Bahnhof Grenzallee, das war damals noch ein Betriebsbahnhof, und man hat den Abschnitt zwischen Grenzallee und U-Bahnhof Neukölln hat man genutzt als Fertigungsstraße für Flugzeuge.
Also wie so ein Fließband da unten auf dem
Genau, wie ein Fließband, da fahren dann die Teile vorbei und es wird jeweils ein Arbeitsschritt daran durchgeführt. Dann wurden die Flugzeuge zwischengeparkt auf einem Parkplatz von einer anderen Neuköllner Firma, der Firma Gaubschat, die sich auch dort befunden hat. Und nachts sind dann die Flugzeuge nach Schönefeld transportiert worden mit dem LKW und von dort aus dann gestartet.
Die Firma Gaubschat hast du jetzt genannt. Die ist ja, also unter all den Verbrechen, die Neuköllner Firmen sich mitschuldig gemacht haben, ragt die Firma Gaubschat ja doch heraus.
Ja.
Kannst du da was zu sagen?
Genau, die war wirklich in den industriellen Massenmord direkt eingebunden. Firma Gaubschat, kann man erstmal sagen, war ein Neuköllner Familienunternehmen, was hier schon länger seinen Sitz hatte, genau da am U-Bahnhof Grenzallee am heutigen in der Walterstraße.
Heute Karl-Marx-Straße ist das jetzt.
Genau, ja. Die hatte sich damals, also schon vor dem Dritten Reich, auf Kastenaufbauten, auf Autos
also spezialisiert. Also so LKWs.
Ja, genau. Sowas wie eine frühe Form von LKWs. Und diese Firma hat während des Krieges die Gaswagen gebaut, in denen wurden Tausende von sogenannten Geisteskranken und Juden vergast, ermordet.
Wie kam dieses Unternehmen dazu?
Die haben einen staatlichen Auftrag bekommen, und zwar Ende des Jahres 1941. Die sollten auf Fahrgestelle, die ihnen geliefert wurden, hinten Kästen aufbauen. Das waren also Kästen ohne Fenster, die hatten nur einen Abfluss und sonst war mehr nicht drin. Der offizielle Vorwand war, dass mit diesen Kastenwägen Leichen von Fleckfieberepidemien abtransportiert werden sollten. Ja, und die haben dann auch angefangen, diese Kästen dort zu bauen. In der ersten Serie wurden 6 Wagen geliefert und in einen so einen Wagen haben hinten 30 Personen reingepasst.
Die wurden dann an die SS ausgeliefert.
Genau, diese Wagen gingen in dieser Form zurück in die SS-Zentrale in der Berliner Wilhelmstraße in Mitte und dort wurden die Wagen dann so umgebaut, dass die Abgase hinten in diesen Kasten hineingeleitet wurden. Das heißt, die Gefangenen, die sich da hinten drin befunden haben, die wurden dann mit dem Kohlenmonoxid, was sich in den Abgasen befunden hat, vergiftet und vergast. Es gab dann im KZ Sachsenhausen eine Probevergasung und als also die Mörder gesehen haben, das funktioniert, das läuft zu ihrer Zufriedenheit, sind diese Wagen dann bei den Sonderkommandos im Osten zum Einsatz gekommen.
Und dann hat es ja auch eine zweite, größere Bestellung nochmal hier in Neukölln
gegeben. Es gab dann eine zweite Serie, die SS bestellt hat. Die waren nun noch größer, da haben in einen Kasten 100 Personen reingepasst. Davon hat die Firma Gaubstadt dann 30 Stück noch geliefert an die SS.
Und wie viele Menschen wurden mit diesen Neuköllner Fabrikaten ermordet?
Ja, genaue Zahlen gibt es nicht, aber es gibt Hochrechnungen, dass allein in den ersten 6 Monaten, als die zum Einsatz gekommen sind, 97.000 Menschen ermordet worden sind. Eigentlich wirklich unvorstellbar.
Also möglicherweise Hunderttausende von Menschen.
Ja, und besonders makaber ist, dass möglicherweise sogar Neuköllner Juden in diesen Gaswägen ermordet wurden. Am 14. November 1941 wurden 55 Neuköllner Juden nach Minsk, in die weißrussische Stadt Minsk, deportiert. Das war die größte Deportation Neuköllner Juden auf einen Schlag. Und man weiß, dass in dieser Zeit in Minsk diese Gaswagen zum Einsatz gekommen sind.
Aber sag mal, die Arbeiter bei Gaubstadt, die haben da einfach so mitgemacht, diese Mordmaschinen zu bauen?
Ja, sehr wahrscheinlich haben die nicht gewusst, was sie dort produziert haben. Die scheinen alle nichts gewusst zu haben. Also tragischerweise hat es nämlich sogar eine kommunistische Widerstandszelle in diesem Betrieb gegeben. Und die haben sich hauptsächlich darauf konzentriert, kleinere Sabotageakte durchzuführen. Hätten die wirklich gewusst, was dort produziert wird, dann hätten sie sicherlich nochmal andere Maßnahmen.
Und die hätten wahrscheinlich eher so die Waffen, die erkennbaren Mordwerkzeuge, die Gaubstadt gebaut hat, da sabotiert.
Genau, und sogar die Geschäftsführung und auch der Inhaber Gaubstadt, die waren zwar streng nationalsozialistisch eingestellt, aber auch die sollen nicht gewusst haben, wofür diese Wagen dann wirklich eingesetzt werden. Die sollen geglaubt haben, dass sie wirklich nur für Fleckfieberleichen benutzt werden.
Ja. Also es ist ein düsteres Kapitel. Konsti, ich würde zum Abschluss gerne nochmal drauf schauen, wie das nach 45 aufgearbeitet wurde. Vielleicht gehen wir einfach mal die verschiedenen Orte, über die wir jetzt gesprochen haben, durch. Wie war das bei NCR etwa?
Ja, bei NCR gab es so gut wie keine juristischen Konsequenzen für die Täterin. Man weiß, eine SS-Aufseherin, die auch besonders brutal gewesen sein soll, die wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt nach dem Ende des Krieges. Zu 20 Jahren Haft, davon musste sie allerdings nur 10 Jahre absitzen.
Was ja schon insgesamt ungewöhnlich ist, dass überhaupt irgendwer vor Gericht gestellt wurde.
Ja, aber genau, es waren ursprünglich mal 20 Aufseherinnen gewesen, also 19 sind ohne Konsequenzen davon gekommen.
die Firma Krupp.
Genau, die Firma Krupp hat in den 60er Jahren mal eine Entschädigungszahlung für ehemalige Zwangsarbeiter ausgeschüttet. Allerdings sollen von den 500 jüdischen Frauen, die dort in dem Lager gelebt haben, keine einzige davon jemals das Geld in Anspruch genommen haben. Es war auch nicht sonderlich viel. Es war einmal eine Zahlung von maximal 3.300 D-Mark.
Also eher ein Taschengeld, wenn man überlegt, dass der Menschen teilweise bleibende Gesundheitsschäden.
Genau, so ist es. Und viele auch später noch in Armut gelebt haben. Mhm. Genau, ja, bei dem Zwangsarbeiterlager ist es so.
Also bei der Kirche jetzt.
Genau, bei dem Friedhofslager der Kirche, da ist es so, die evangelische Kirchengemeinde hat sich relativ viel um Aufarbeitung bemüht. Es gibt eine Gedenkstätte. Die haben auch in einem Projekt ehemalige Häftlinge ausfindig gemacht und denen Spenden und Entschädigungen gegeben. Übrigens haben wir auch damals noch Zeitzeugeninterviews mit denen durchgeführt. Daher stammen übrigens auch die Zitate, die wir vorhin gehört haben.
Man könnte dazu sagen, also reichlich spät auch, 2002 wurde diese Gedenkstätte eingeweiht, aber ja, so in den letzten zwei Jahrzehnten sicherlich schon von einem ernsthaften Willen zur Aufarbeitung auch getragen. Genau. Wie ist das bei der Firma Gaubschat?
Ja, bei der Firma Gaubschat wissen wir nicht so viel. Wir wissen, dass sie nach dem Krieg noch weiter produziert haben und die Geschäftsführung konnte sich aber scheinbar aus der Verantwortung ziehen nach dem Krieg. Aber genaue Details weiß ich nicht. Was ich aber völlig irre finde bei Gaubschat, ist, dass es dort an diesem Ort keinerlei Gedenkort oder Informationstafel gibt darüber, was dort eigentlich für Mordwerkzeuge produziert wurden. Heute befindet sich auf dem Gelände so ein Sportplatz, ne? Und auch
früher mal ein Sportplatz, genau. Ja.
Jetzt wird es genutzt für mobile Unterkünfte für Flüchtlinge seit 2017.
Ja, das ist ja eh erstaunlich, ne? Das ganze Thema, über was wir jetzt gesprochen haben, wie wenig es so im Bewusstsein des Bezirkes präsent ist, weil es sich ja doch auch sehr unterscheidet, ne? Wenn man jetzt sagt, Neukölln im Zweiten Weltkrieg, da denkt man an Bombardements, an Zivilisten, die verängstigt im Keller sitzen. Was wir hier ausbreiten konnten, ist ja doch ein sehr anderes, sehr erschütterndes Bild.
Also diese Zwangsarbeiter aus aller Herren Länder, die gehörten hier zum Straßenbild, ganz normal dazu in Zeiten des Krieges, die gehörten hier zum Alltag. Und auch diese Orte, an denen wirklich Verbrechen stattgefunden haben, wie diese dieses jüdische Zwangsarbeiterlager an der Sonnenallee, da sind die Neuköllnerinnen und Neuköllner jeden Tag dran vorbeigegangen und haben das gesehen.
Ja, also wenn wir jetzt sprechen über den Alltag der Neuköllner im Krieg, ist das ein wichtiges Kapitel, der Kontakt zu Zwangsarbeitern, die Präsenz von Rüstungsproduktion im Bezirk. Sicherlich, es gäbe weitere Aspekte, die zu besprechen sind, das wollen wir dann in der nächsten Folge machen.
Jetzt bleibt uns erstmal noch ein Dankeschön an Felix Marseillais für die Musik auszusprechen, an Anna Gieselski für das Einlesen der Quellen und ja, an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss.